Ja, der Herr ist gut. Lasst uns weiter über unseren Vater reden im Himmel, über seine Liebe. Machen weiter. Seid ihr bereit für ein tieferes Wortstudium, was die Agape-Liebe Gottes betrifft? Weil wir wollen ja von ihm lernen. Er hat ja gesagt, diese Liebe Gottes kommt von oben. Sie ist ausgegossen in unser Herzen. Es ist eine Frucht des Geistes. Und wir Menschen haben sie nicht in uns. Deswegen brauchen wir aus dem Wort Gottes eine Erklärung, eine Belehrung, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat, damit sie auch in uns zur Frucht heranreift. Gut, ich nehme nur noch mal zwei Dinge vom letzten Mal. Ich mache nicht alles noch mal durch, die Wiederholung. Aber dass wir die Grundlagen haben. Ja? Wenn du die Grundlagen der Liebe Gottes verstanden hast, dann kannst du sie in jedem Umfeld anwenden. Du kannst sie als erstes in deine Beziehung zu Gott anwenden, zu Jesus, zum Heiligen Geist, in deine Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern und der Gemeinde und dann auch zu deinen Feinden, weil die Liebe Gottes ist die einzigste Liebe, die dich befähigt, deine Feinde zu lieben, und dein Vater im Himmel erwartet es sogar von uns, dass wir die Feinde lieben, aber das ist so die letzte Instanz. Müssen wir erstmal anfangen, die ersten Schritte zu gehen. So, und vielleicht erklang euch das letzte Mal diese ganze Sache etwas zu nüchtern. Ja, wenn wir von der Liebe sprechen, dann hast du vielleicht gedacht, meine Emotionen schwingen nicht ganz so mit. Ja, ihr Lieben, wenn ich jetzt machen würde und würde euch in einer Stunde eure Emotionen hochpeitschen, irgendwie mit ein paar Bibelverse dazu benutzen, dann würde ich eure Seele ansprechen, ihr würdet nach Hause gehen und je nachdem, wie dein Charakter veranlagt ist, in tiefe Löcher fallen und irgendwann wollen wir wieder hochkommen und nach diesen Gefühlen suchen. So, aber was ich euch gebe oder was der Heilige Geist euch gibt, was im Wort Gottes beschrieben ist, ist doch recht nüchternes Fundament von der Liebe Gottes. Und wenn wir diese drei Grundbausteine erkannt haben und ausleben, dann kommen die Emotionen, die Leidenschaft der Liebe Gottes von ganz allein. Amen. So, weil wir hatten gesagt das letzte Mal, dass die Liebe Gottes, die wir von Gott erhalten haben, sie kann in unseren Herzen erkalten, die Bibelstellen dazu. Man kann sogar aus der ersten Liebe rausfallen. Ja, die waren feurig da in Ephesus und Jesus sagt, nee, ich habe gegen euch, ihr habt die erste Liebe zu mir verlassen, auch wenn ihr alles andere super macht in eurer Gemeinde, ich vermisse die erste Liebe zu mir als Bräutigam. Man kann das auch verlassen. So, und man kann die Liebe Gottes, wenn man die Liebe zur Welt hat, es ist wie geistlicher Ehebruch, dann kann man die Liebe Gottes auch verlieren, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. So, und im Gegensatz kann die Liebe Gottes in uns, hat es die Tendenz zuzunehmen, wachsen, überströmt zu werden und sogar in die Vollkommenheit hineinzukommen. So, und das hat etwas mit dem Wort Gottes zu tun, wenn wir das erkannt haben, was diese Grundbausteine sind. Dann wird deine Liebe nicht erkalten, dann wirst du merken, wo das angefangen hat, dann wirst du sie nicht verlassen, nicht verlieren, sondern sie wird zunehmend wachsen, überströmt und sogar vollkommen werden. Und so wollen wir heute nochmal ganz tief ins Wort Gottes reingehen und diesen Punkt, den du vielleicht letzte Mal im Zusammenhang mit der Liebe Gottes nicht so erwartet hast, will ich jetzt nochmal aus dem Wort Gottes mal so einen Rundumschlag machen, dass du erkennst, was Gott über seine Liebe sagt. Und im Zusammenhang mit dieser dritten Grundsäule, nämlich die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit. So, und ich wiederhole nochmal, die ersten beiden Grundsäulen der Liebe Gottes, dieser Agape-Liebe, waren: Gott gab seinen Sohn. Jesus gab sein Leben. Er gab sich sogar für uns als Gemeinde hin, das heißt Hingabe. Der zweite Grundbaustein, müsst ihr eigentlich alle wissen, haben wir jetzt schon zweimal drüber gesprochen, aber ich wiederhole es nochmal, der zweite Grundbaustein ist Opfer. Gott opferte seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden und Jesus opferte sein Leben, er gab sich praktisch vollkommen hin für uns. Jesus hat nichts zurückgehalten, sondern selbstlos hat er sich für uns am Kreuz hingegeben, damit wir in diese Liebesbeziehung mit ihm hineinkommen können. Und zwar in einer freiwilligen Liebesbeziehung. Ja, so. Und Gott hat diese Liebe zu uns bewiesen, laut Römer 3, indem er seinen Sohn für uns gab, als wir noch Feinde waren. Gott hat einen krassen, mächtigen Beweis erwiesen, dass er uns unendlich bedingungslos liebt. Amen. So, und das bedeutet, dass die Liebe Gottes überfließend ist, dass sie nie abnimmt, dass sie alle Zeit verfügbar ist seit dem Kreuz, ja, wo Jesus das alles getan hat. Und dass es an uns Menschen liegt, mit dieser Art und Weise, mit dieser Liebe umzugehen, ob wir sie nehmen, annehmen im Glauben und dann in ihr bleiben. Das liegt dann wieder an uns. Gottes Liebe ist so perfekt und er hat alles perfekt in Christus getan, sodass wir vollen Zugang haben dazu. Und jetzt wollen wir lernen, wie wir damit umgehen. Ja? Das ist der springende Punkt. Weil Gottes Liebe reicht sogar so weit, und die Liebe von Christus Jesus, dass er die Sünder liebt, die in der Hölle sind. Er liebt die Satanisten, all die Menschen, die jetzt in der Hölle sind, die sich gegen ihn entschieden haben, er liebt sie dennoch. Weil es ist sein Wesen, Menschen zu lieben, seine Geschöpfe. Auch wenn sie sich vollkommen gegen ihn entschieden haben. So. Und dann wirst du sagen, wie mancher Mensch vielleicht zum Ausdruck bringt, wie kann denn Gott, wenn er so Liebe ist, wie kann er denn Menschen in die Hölle senden? Wie kann er denn Menschen in die Hölle schicken? Die Frage ist verkehrt. Gott schickt niemanden in die Hölle. Gott sendet in diesem Sinne niemand in die Hölle, sondern es ist allein die Entscheidung des Menschen, die ihn in die Hölle bringt. Weil die Entscheidung, dieses Liebesopfer von Jesus anzunehmen oder nicht anzunehmen, entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Wenn du dieses Liebesopfer Gottes ablehnst, nicht annimmst, wirst du aufgrund dieser Entscheidung die Ewigkeit getrennt von Gott zu bringen. Und das spricht, dass in dieser Gesellschaft möchte ich nicht sein, ne? Mit Satan, seinen gefallenen Engeln, Dämonen und allen Sündern in der Hölle und das für Ewigkeit. Auf der anderen Seite, wenn du dieses Opfer annimmst, wirst du die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das heißt, die Entscheidung eines Menschen bringen ihn entweder in den Himmel oder in die Hölle. Gott lässt jeden Menschen diese freie Entscheidung. Und das ist die Liebe, dass sie niemanden zwingt, sondern lässt den Menschen immer noch die Entscheidung für oder gegen ihn. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir heute mal den dritten Punkt, das dritte Grundsäule der Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, uns nochmal tiefer oder näher betrachten. Und das ist die Wahrhaftigkeit und das ist die Wahrheit, Aufrichtigkeit. So, und da schauen wir uns mal den Charakter von Gott an, der uns das so stark verdeutlicht, dass wir das erkennen, dass diese Wahrhaftigkeit so eng mit der Liebe verbunden ist. Und ich versuche es mal aus dem Wort Gottes mit vielen Bibelstellen oder einigen mal rauszuarbeiten, dass wir dorthin kommen, was Simone am Anfang sagte, nämlich unser Traufvers von Epheser 5, 15, seid wahrhaftig in der Liebe. Also die Liebe und die Wahrheit gehören eng zusammen. So, fangen wir mal hier an in 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Und hier spricht der Jünger, ich zitiere heute nur Bibelverse von den Aposteln, die ganz vorne dran waren, die zu den Säulen der ersten Gemeinde zählten. Und hier ist der erste, nämlich Johannes. Und er war ganz nah an der Brust von Jesus. Und er spricht hier im Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm, nämlich von Jesus, gehört haben und euch verkünden. Das heißt, Johannes hörte so nah am Herzen von Jesus eine Botschaft. Und die hat er immer wieder von Jesus gehört und die hat er angefangen zu verkünden. Und da sagt er, worin besteht diese Botschaft? Dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Da denkst du, was ist denn das? Aber Johannes sagt, das ist die Botschaft, die wir von Christus Jesus immer wieder gehört haben und euch verkündigen. Gott, der Vater, ist absolutes Licht, er ist rein und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit diesem lebendigen Licht, Gott, der Licht ist, haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das heißt, wenn wir sagen, wir kennen Gott, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir haben Jesus im Herz, wir leben in dieser Gemeinschaft mit diesem liebenden Vater und doch in der Finsternis wandeln. Finsternis wandeln bedeutet, wir leben noch in Sünde, in Unaufrichtigkeit und Heuchelei und Unbußfertigkeit. Bringt immer wieder Sünde rein. So, und das kann in einer Gegenwart eines lebendigen, heiligen Gottes, der voller Licht ist, nicht bestehen. Dann sagt Johannes hier, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Dann bringt er das wieder in das Gute rein und sagt, wie wir als Christen leben dürfen oder sollen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. So, jetzt sagt er hier, wenn wir im Licht wandeln, das heißt, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir all das, was in unseren Herzen noch verborgen ist, wenn wir es ans Licht bringen, ans Kreuz bringen, wenn wir es offenbar machen, das heißt, wenn wir keine verborgene Sünde und auch keine Unaufrichtigkeit und Heuchelei in uns mehr dulden, dann leben wir im Licht, wie Gott unser Vater Licht ist. Das heißt, wenn du in Kontakt hast mit Gott, er ist immer wahrhaftig, er ändert sich nie und er ist immer so wahrhaftig, dass du genau weißt, woran du mit ihm bist. Und das ist Wandel im Licht. Das heißt, wenn wir immer mehr in dieses Licht hineinkommen, nämlich die Sünde ablegen, auch dieses Spezielle, nämlich Heuchelei ablegen und Unbußfertigkeit, dann kommen wir immer mehr in das Licht. Und dann steht hier, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt nämlich mit Gott und untereinander. Und Gemeinschaft, hatten wir gesagt, ist das Resultat der Liebe Gottes. Weil die Liebe Gottes sucht immer Gemeinschaft. Es ist immer das Ziel des Vaters, Einheit zu haben mit seinen Geschöpfen. Einheit in seinem Königreich, Gemeinschaft, Austausch miteinander. Und das kann aber nur erreicht werden, wenn seine Kinder in derselben Art und Weise leben wie der Vater, nämlich im Licht. So, und wenn wir sagen, wir lieben Gott und wir leben im Licht, halten auch Dinge zurück, sind noch in Heuchelei, in verborgenen Sünden drin, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft, Liebe untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, dieses im Licht wandeln, ich bringe alles ans Kreuz, hier ist es nochmal da und das Blut als Zeichen dafür ist dieses Tuch. Ich bringe alles ans Kreuz, meine inneren Herzenshaltung, ich bringe alles da dran und dann wäscht das Blut von Jesus mich rein und dann habe ich Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott, der voller Licht ist und voller Liebe und Einheit untereinander. Weil das Einzige, was im zwischenmenschlichen Bereich, Gott gegenüber, aber im zwischenmenschlichen Bereich, was Einheit, was Gemeinschaft, was liebevolle Austausch blockiert und verhindert, ist Unaufrichtigkeit, Heuchelei, verborgene Sünden. Das bringt Trennung zu Gott und das bringt Trennung in die Beziehung. Deswegen ist diese Wahrheit gleich Licht, die dritte Grundsäule der Liebe Gottes. Ohne die geht es nicht. So, und deswegen kommen wir nochmal zurück zu dem Vers, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in Römer 12, wo Paulus dort diese Liebe Gottes beschreibt und er sagt, die Agape sei ungeheuchelt. Das heißt, die Liebe Gottes in dir sei ohne Heuchelei. Und dann sagt er, hasst das Böse und haltet fest am Guten. Und das bedeutet, hasst die Finsternis, hasst Heuchelei und haltet fest an Aufrichtigkeit, Wahrheit und Licht. Du musst lernen, in dir das, was verborgen ist, du musst erkennen, dass jede verborgene Sünde, alles, was du nicht ans Kreuz gebracht hast, jede verborgene Herzenshaltung von Unreinheit und Heuchelei, es trennt dich von Gott, es bringt Finsternis in die Beziehung zu ihm und auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ganz simples Beispiel, jetzt mal auf Ehe, weil wir kommen auf die Ehe zu sprechen, auf die Ehebeziehung, wenn du anfängst in deinen Herzen, wie Jesus sagt, eine andere Frau anzuschauen und sie zu begehren, das sagt Jesus, dann hast du im Herzen schon die Ehe gebrochen mit dieser Person. So. Da ist noch keine Tat, da ist noch kein Wort, da ist nichts. Nur im Herzen ein Anschauen und diese Person begehrst. Und deswegen ist es wichtig, die Augen rein zu halten. Weil es gibt um Dämonen da Augenlust, ne? Da dann diese Dinge hervorbringt. Aber das ist schon zu viel damit in diese Richtung beschäftigt. Aber und ich komme jetzt gar nicht auf das Thema Internet und Pornografie und so weiter zu sprechen. Ich denke, das ist durch. So. Und das reden wir heute nicht. Aber allein schon der Gedanke, einen anderen Partner oder die Frau einen anderen Mann zu begehren, bricht die Ehe im Herzen, sagt Jesus. Und das ist in Gottes Augen, bringt das schon Finsternis in das Herz des jeweiligen Partners. So, und weißt du, was dann passiert? Von dieser Finsternis aus hat Satan Zugriff, weil du gibst ihm ein legales Anrecht, weil Satan arbeitet in der Finsternis. Und er kann nicht im Licht arbeiten. Das Licht katapultiert Satan meilenweit weg von dir. Wenn du im Licht lebst, kann kein Dämon, kein gefallener Engel, nicht mal Satan selbst dich antasten. Weil dein Christus und der Vater vollkommen im Licht in dir leben. Er hat nur Zugang zu den Spots, also zu diesen Flecken der Finsternis in uns. So, und von diesem Punkt an fängt er an, über die Gedanken zu arbeiten und einen Keil in deine Ehebeziehung hinein zu treiben. So. Und das bringt Trennung. Von diesem Punkt aus. Und deswegen fang an, diese Dinge zu hassen. Furcht des Herrn bedeutet, Sünde zu hassen. Du musst deine Sünde in dir, diese Gedanken hassen, indem du sie loswirst, sie behandelst wie eine schlimme Krankheit und von dir wegwerfst oder beziehungsweise diesen Versuchungen widerstehst, weil du erkannt hast aus dem Wort Gottes, dass es eine Trennung zwischen dir und Gott bringt und eine Trennung in deine Ehebeziehung. Und du musst das Gute, das Licht lieben. Und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten. Amen. Und das hat was mit Wahrheit zu tun. Frage, wieso legt Gott so einen hohen Wert auf Aufrichtigkeit und Freiheit von Heuchelei und diese Wahrhaftigkeit? Antwort Nummer 1, weil er Licht ist, weil das seinem Wesen entspricht. Und er möchte, dass seine Kinder auch in seinem Wesen leben und weil es uns frei macht von dem Zugriff der Finsternis. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Beides ist untrennbar miteinander verbunden und dieses Licht ist gleichzeitig die Wahrheit. Jetzt gehen wir der nächsten Frage, weil wir müssen uns damit beschäftigen, weil diese Dinge müssen aus unseren Herzen raus oder der Heilige Geist möchte, dass wir diese Dinge ans Kreuz bringen, damit wir frei werden, die Liebe Gottes zu empfangen und dass wir sie weitergeben, dass nichts Trennendes mehr ist. Zwischen Gott und dir, zwischen deinen Ehepartner und dir und den Geschwistern in dir. Jetzt gehen wir der Frage mal nach, wenn Gott das so stark anspricht, die Heuchelei, dass das ihm ein Gräuel ist, dann wollen wir doch mal schauen, was ist denn eigentlich Heuchelei? Das griechische Wort, was dort steht, beschreibt die damalige Schauspielkunst in alten Zeiten hier. Die hatten sich dann solche Masken gefertigt und hatten dann jeder Darsteller in einem Schauspielstück hat dann eine Maske vors Gesicht gehalten und hat dann seine Verse hergesagt, die zu diesem Schauspiel dort gepasst haben. So, und nach dem Schauspiel hat er die wieder weggelegt, war dann wieder die Person. Und das griechische Wort für Heuchelei ist, eine Maske auflegen. Und dich anderen Menschen, die haben sich ja zur Schau gestellt, es war ja ein Schauspiel, ein Theaterstück, und du stellst anderen Menschen etwas vor, was du tatsächlich nicht bist. Weil die Person dahinter mag vielleicht einen super guten Charakter haben, aber in dem Schauspiel hat es eine Maske von einer bösen Figur oder umgedreht. So. Also du machst Menschen was vor, verbirgst dich hinter einer Maske. Das ist jetzt so die Definition von Heuchelei, aber wir lassen jetzt bei Jesus reden, weil er kennt sich da viel besser aus. Und Matthäus 15, Vers 6 Vers 7 und 8, dort spricht er die Pharisäer an und er sagt, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Matthäus 15, 7 und 8. Und hier adressiert er speziell seine Freunde, die Pharisäer. Und er sagt, trefflich hat Jesaja 800 Jahre vor Christus, hat Jesaja gelebt, von euch geweissagt, ihr als Volk Gottes naht euch zu mir mit eurem Mund, in euren Lobpreis, in euren Festen, in euren Gebeten. Ihr sprecht Dinge, ihr habt eine Maske nach außen hin, die fromm ausschaut, indem ihr fromme, die Juden mussten viele Gebete auswendig lernen. Ne? Es gibt so viele jüdische Gebetsbücher, wo die viele Gebete dann runtergelesen haben und gesprochen haben. Es gab ein freies Gebet, aber viel vorformuliertes. So, und hier sagt Jesus, ihr, wenn ihr in den Tempel kommt, wenn ihr zu mir kommt, ihr haltet euch eine fromme Maske vor, aber währenddessen ihr das sprecht oder singt oder Gottesdienst übt, dann sind eure Herzen weit weg von mir. Das heißt, da ist zwischen dem, was die Person vorgibt, nach außen hin, und dem, was in ihrem Herzen ist, eine Riesenkluft. Und das bezeichnet Jesus, der Sohn Gottes, als Heuchelei. Also nach außen sprechen und das Herz hat eine ganz andere Haltung. Die nächste Definition, die Jesus selbst gibt über Heuchelei, wieder die Pharisäer, seine Freunde, ist Matthäus 23, Vers 3. Und hier spricht er über die Pharisäer alles, Matthäus 23, Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet auch und tut, weil es ist das Wort Gottes. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. So, und hier ist die nächste Definition von Jesus. Etwas sagen und nicht tun. Etwas sagen, was gut ausschaut, was fromm klingt, was gut klingt in den Augen oder in den Ohren der Menschen, aber dann es nicht tun. Hören und nicht tun, sprechen und nicht tun. Das ist Heuchelei. Und warum haben das die Pharisäer gemacht? Vers 5, alle diese Werke tun sie aber, nämlich etwas nach außen vorgeben, sprechen, das heißt Gebete, Lobpreise, fromme Werke vorgeben oder fromme Dinge sagen, tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Das war ihre Motivation, um vor den Leuten anerkannt und gesehen zu werden, wie gerecht, wie fromm sie oder voller Heiligkeit sie eigentlich sind. So. Und das ist in den Augen Gottes Heuchelei und in den Augen Gottes ein Gräuel. So, und wenn man bedenkt, was Jesus in Johannes Evangelium von sich selbst sagt, dass er kein einziges Wort, was er gesprochen hat, aus sich selbst heraus gesprochen hat, sondern er sagt, ich gebe euch nur das weiter, was ich von meinem Vater gehört habe. Weil man nennt ja Jesus das Wort Gottes, was Fleisch geworden ist. Das heißt, Gott, der Vater, sprach zu ihm durch den Heiligen Geist und Jesus sprach die Worte Gottes aus. So, und hier im 23. Kapitel von Matthäus, dann spricht Gott der Vater durch Jesus diese Herzenshaltung von Heuchelei und Unaufrichtigkeit so scharf an, weil er sie hasst. In diesem ganzen Kapitel spricht Jesus die Pharisäer 7-mal mit Heuchler an. 7-mal. Und ich nehme nur noch eine Aussage raus, die er dort nimmt, im Vers 27 und 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr gedünschten oder angestrichenen Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön erscheinen, innewendig aber voller Totengebeine und voller Unreinheit. Und so spricht Gott der Vater die geistliche Elite der damaligen Zeit an. Und er sagt, ihr schaut nach außen hin, seht ihr recht, habt ihr eine gute Fassade, aber ich bin Gott, ich sehe euer Herz. Das ist voller Unaufrichtigkeit, voller Sünde, voller Schlechtigkeit und voller Totengebeine, also tote Religion und voller Unreinheit seid ihr inwendig. So, Vers 9, 28, und wieder spricht der Vater zu ihnen, so erscheint auch ihr äußerlich vor Menschen als gerecht. Also sie hatten eine äußere Form, eine Maske auf und haben die Menschen beeindruckt damit. Aber nicht Gott. Und Gott sagt, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das geht sogar so weit, dass Gott durch Jesus zu ihnen spricht, Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Und das spricht Gott, der Vater, zu der damaligen geistlichen Elite. Und er spricht sie mit Schlangen an, weil was machen Schlangen? Sie lügt, sie verstellen sich, die Schlange im Garten. Sie verstellt sich und sie lügt. Bei einer Schlange im prophetischen, im geistlichen Sinn gesehen, weißt du nie, was sie innerlich denkt. Und du kannst dir nicht sicher sein, was sie spricht, dass es die Wahrheit ist, sondern sie verdreht die Dinge. So war es im Garten Eden. Die Schlange verwendet Worte Gottes und versucht Eva und Adam im Garten. Aber ihre Herzensintention war oder Absicht war, den Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott, dem lieben Vater, wegzuziehen. Und genauso ist das hier gemeint, Otterngezücht. Also Schlangen legen Eier und das sind Dinge, die dann ausgebrütet werden und viel Unheil anrichten. So, ich wollte euch das nur mal verdeutlichen, ne? Dass es so wichtig ist, den dritten Grundbaustein der Liebe Gottes zu haben und nicht zu und Wert drauf zu legen, weil Gott hasst jede Form abgrundtief von Heuchelei, von etwas, was wir äußerlich vorgeben und innerlich nicht sind. Und jetzt Bezug auf unsere Thematik heute, erscheinen wir vor den Augen der Menschen gerecht, liebevoll, und sind wir es aber auch innerlich? Das ist die gute Frage, die jeder sich mal selber stellen muss. Weil ich bin mir sehr sicher, dass jeder von uns, jeder sage ich, noch einen kleinen Pharisäer im Herzen sitzen hat. Weil das ist noch ein etwas von unserer gefallenen Natur, wo wir einen äußeren Schein erwecken, weil wir wissen, dass das ist wichtig so, das muss so sein, aber die innere Haltung des Herzens, die hinkt noch weit hinterher. Es klafft zwischen dem, was wir außen vorgeben und innerlich sind. Und Gott schaut das Herz an und deswegen sagt er in Römer 12, Vers 9, die Agabe sei ungeheuchelt. Das heißt, nach außen leben, sprechen, das, was im Herzen auch drin ist. Jesus bezeichnet das in Lukas 12, Vers 1b, bezeichnet er auch die Heuchelei der Pharisäer als den Sauerteig, vor den sich seine Jünger hüten sollen, weil er alles durchdringt. Und das kann die Liebe Gottes in dir erkalten lassen. Du kannst aus ihr fallen und du kannst sie verlieren. Durch eine innere Haltung von Unaufrichtigkeit. Es gibt von einem Mann Gottes gibt's eine Checkliste von 23, 24 Punkten, ne, über der Pharisäer in dir. Und wenn ich habe nur eine Sache genannt. Wir brauchen uns nicht aufregen über die Pharisäer von damals. Das steckt in jedem drin. Amen? In jedem. Und wenn der Heilige Geist sein Licht mal anschaltet, weil Gott ist Licht und wenn er sein Licht in unser Herzen scheinen lässt, sieht Gott das Innere, Verborgene, die Unreinheit, die Schlechtigkeit und die Bosheit, die noch drin ist, Unaufrichtigkeit. Und Gott lässt sich von dem äußeren Schein nicht beeindrucken. Und ist nur ein Punkt von dieser Checkliste. Ich habe die jetzt nicht gelesen, fällt mir bloß gerade ein. Und du wirst dich in vielen Punkten wiederfinden. Amen. Es ist wichtig, davon frei zu werden, weil das wahre Licht scheint schon. Und das wahre Licht, Jesus Christus, der Bräutigam, kommt bald. Amen. Und er ist das Licht dieser Welt. Und er möchte, dass es in uns vollkommen Licht wird. Und ihr Lieben, wenn wir innerlich voller Licht sind, hat Satan keinen Zugriff mehr. Der Fürst dieser Welt. Deswegen ist es so wichtig, weil es im Reich Gottes gibt es keine Finsternis. Und so ist die Liebe Gottes gegründet auf der Wahrheit. Ich schiebe mal noch kurz was ein, weil habe ich die Woche erst wieder gelesen, ganz aktuell. Ich habe euch vor der Woche gewarnt, dass die falschen Propheten kommen mit in Schafspelzen und innerlich sind sie reißende Wölfe. Das heißt, sie werden viel von Liebe sprechen, von Brüderlichkeit und Einheit, von all diesen Dingen. Alles frommes Vokabular, um damit die Menschen zu fangen. Aber der Wolf kann seine Fußspuren nicht verbergen. Das heißt, der Fußabdruck bleibt immer Lüge und nicht die Wahrheit. So. Und man schaut so viel auf das politische Geschehen weltweit, aber man muss als Christ einen anderen Blick haben, was die Bibel sagt in unserer Zeit, was etwas vorbereitet. Und zwar geht das schon seit Jahren, es wird immer deutlicher, wieder der nächste Beschluss, das nächste, was nach vorne getrieben wird, nämlich das Dokument der Brüderlichkeit aller Menschen. Also im Englischen gibt es schon ein Document of Fraternity of all People. Das heißt, das Dokument ist ein Gesetzespapier verfasst vom Papst selbst, vom Vatikan und anderen religiösen Vertretern weltweiter Hauptreligionen. Das besagt ein Dokument der Brüderlichkeit. Und das ist viel gefährlicher als wie das politische Geschehen, weil das die Christen betrifft. Und alle Weltreligionen, inklusive Evangelisch-Kirche, haben dort schon unterschrieben. So, und dieses Weltpapier der allgemeinen Brüderlichkeit, ich nehme bloß mal ein paar kurze Punkte raus, und wenn ich dir euch sage, kannst du testen, ob diese Aussage, es geht dort viel um Liebe, Einheit unter den Rassen, Religionen und Weltfrieden. Und alle Menschen sind Brüder. Denk gut, ne? Aber die Freimaurerei hat dieselben Vokabular. Die spricht genau dieselben Dinge. So. Und wenn ich da jetzt mal ein paar Punkte sage, kannst du selbst entscheiden oder unterscheiden, weil du das Wort Gottes kennst, ob das mit der Wahrheit übereinstimmt, ob dieses Schaf ein Schaf ist oder ein Wolf und seinen Fußabdruck der Lüge hinterlässt. Ähnlich wie die Schlange im Garten werden biblische Begriffe benutzt, verdreht und den Menschen serviert. Und eine Grundaussage in diesem, um alle Menschen in eine Einheit zu bringen, besagt, alle Menschen sind Kinder Gottes. Allein schon die Aussage. Kannst du unterscheiden aus dem Wort, ob es stimmt oder nicht. Alle Menschen sind Kinder Gottes, sind deswegen untereinander Brüder und haben alle Religionen, egal was sie anbeten, wem sie dienen, dienen dem einen Gott. So. Und das ist, daraus wird die Brüderlichkeit aller Menschen hergestellt. Und es gibt saftige Bestrafungen für die, die diese Grundsatzpunkte denen nicht mit übereinstimmen. So. Das heißt, und das wird in Zukunft noch ausgebaut, ihr Lieben, das läuft alles im Hintergrund ab. Der falsche Prophet bereitet die Bühne für das Tier. Und es ist immer zuerst die Hure, die Mutter aller Religionen, die auf dem Tier reitet, bevor das Tier sie vernichtet. Du wirst immer zuerst diese Frau sehen, bevor das Tier hervorkommt. Und diese Frau ist diejenige, die das Blut der Heiligen trinkt. Nämlich derer, die mit diesem Grundsatzding nicht übereinstimmt, die erkannt haben, dass sie spricht, die Schlange spricht durch diese Frau. So, und hier spricht die Schlange, hier spricht der falsche Prophet. Weil es ist nicht wahr, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Es ist wahr, warte mal, hier rum, nochmal vom Grund, wer beim Grundlagenkurs aufgepasst hat, der weiß Bescheid. Es gibt zwei Kategorien von Menschen auf der Erde. Es gibt den gefallenen ersten Adam und es gibt den neuen Adam in Christus. Ja? Und in einer Hinsicht hat dieser Mann recht, der Papst, all diejenigen, die zum gefallenen Geschlecht des ersten Adam, zur alten Schöpfung gehören, sind untereinander Kinder und sind untereinander Brüder. Und sie glauben auch alle an einen Gott. Alle Religionen und alles, was sich atheistisch nennt, glaubt alles an einen Gott. Und das ist, der drüber steht, nämlich Satan, Luzifer, der gefallene, der Gott dieser Welt. Alle Religionen glauben an denselben Gott, nämlich Satan selbst. Und alle religiösen Systeme auch. Weil hinter jeder Religion, hinter jedem System steht ein gefallener Engel. Luzifer, der die Leute verführt zur Anbetung Satans. So, in dem Sinne hat er recht. Diese, die zur alten Schöpfung des ersten Adam gehören, sind untereinander Brüder, sind Kinder eines Vaters, nämlich Satans. So, und dann gibt's aber die wahren Kinder Gottes, die durch das Kreuz wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Schöpfung in Jesus Christus. Und für diejenigen trifft das zu, was das Wort Gottes sagt: Durch den Glauben seid ihr Söhne Gottes. Durch den Glauben an das Opfer von Jesus seid ihr Kinder des himmlischen Vaters. Das heißt, die in der neuen Schöpfung unter dem zweiten Adam und in Christus sind untereinander Brüder, Schwestern, Kinder Gottes und haben einen Gott über sich, nämlich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöpfer aller Dinge. Nämlich den Gott, den wir verehren aus der Bibel. Amen. So, und wenn man versucht, das alles in einen Topf zu schmeißen, dann hörst du die Schlange reden. Der Wolf im Schafpelz, der falsche Prophet. Er verwendet biblisches Vokabular, sonst würde er niemanden auf seine Seite kriegen. Aber er verdreht das Wort Gottes. Deswegen musst du das Wort Gottes kennen, um unterscheiden zu können. Deswegen, ich spreche man auch von Liebe untereinander, ne? Und dass es dann keine Religionskriege mehr gäbe, und lass ich sagen. So, man spricht von Liebe in Einheit, von Versöhnung und Brüderlichkeit. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Hier fehlt die Hingabe, hier fehlt das Opfer, hier fehlt die Wahrheit. Es ist nicht auf diesen drei Grundbausteinen der wahren Liebe Gottes gegründet, ihr Lieben. Und so kannst du das schon ganz leicht unterscheiden. Und mir tun, es ist so traurig, wie viele Christen darauf reinfallen. Bloß weil sie was von Einheit, Liebe, machen alle eins. Der Einzige, der die Menschheit unter dem Frieden vereinigt, ist Jesus. Und solange Jesus nicht im Herzen eines Menschen wohnt, gibt es keinen dauerhaften Frieden. Es ist ein Scheinfrieden und es ist die Täuschung Satans. Bald eines Tages wird die Frau vom Tier runtersteigen, beziehungsweise vom Tier und seinen zehn Königen vernichtet werden. Und dann wird dieses Tier das wahre Gesicht, der drüber steht, Satan, seinen wahren Repräsentant präsentieren. Kommt immer erst die Täuschung und dann bringt er sein wahres Gesicht, wie im Garten Eden. Ne? Hat es verführt und wer hat es heute gemalt, Garten Eden, ne? Wie die Löwe. Ja, er verführt und bietet sein Angebot an. Und als die Menschen gefallen sind, lacht er hämisch. Er hat so eine Schadenfreude über Adam und Eva gehabt. Gott weinte bitterlich, weil seine Geschöpfe von ihm getrennt wurden. Und Satan hat sich gefreut. Und genauso macht er das hier mit denen, die er verführt durch dieses Dokument der Brüderlichkeit. Er lacht hämisch über jeden, der darauf reinfällt. Weil er weiß, die gehören ihm. wenn sie nicht Buße tun und hier rüberkommen, werden sie in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Versteht ihr, dass das so wichtig ist, dass die Wahrheit zur Liebe dazugehört? So, die nächste Frage. Und die nächste Frage wäre jetzt, einen Schwamm mal noch abwischen. Die nächste Frage wäre jetzt, die wir uns stellen müssen, was sagt das Wort Gottes dazu, wie werden wir frei von Heuchelei? Und auch dazu gibt uns die Bibel eine Antwort. Und zwar lassen wir jetzt den anderen Hauptapostel sprechen, nämlich Petrus. Petrus spricht dazu zu dem Thema in 1. Petrus 1, Vers 22. Und dann nennt uns sogar die Lösung für dieses Problem von Heuchelei, was noch diesen kleinen Pharisäer da noch in uns drinsteckt. 1. Petrus 1, Vers 22. Und dort sagt Petrus, und zwar zu den Gläubigen, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Heiligen Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und hier spricht Petrus dieses Problem an, wo sich dieser Pharisäer noch zurückgezogen hat oder zurückgezogen lebt in uns, nämlich in unserer Seele. Wir wollen etwas darstellen vor Menschen und wir suchen die Anerkennung von Menschen. Und wenn es nach außen hin ein frommer Anschein ist, so. Und jetzt werden wir frei davon zu ungeheuchelter Bruderliebe. Weil Römer 12, Vers 9 sagt, eure Bruderliebe, die Liebe Agabe sei ungeheuchelt. Petrus sagt, wie wir davon frei werden. Die ungeheuchelte Bruderliebe, die beharrlich ist und aus einem reinen Herzen fließt, kommt daher, dass wir etwas dazu tun, nämlich unsere Seelen reinigen im Gehorsam gegenüber die Wahrheit, gegen das Wort Gottes. Und ich finde das so gut, ich greife schon mal vor, ich finde das so gut, was daraus hervorkommt, ist eine ungeheuchelte Bruderliebe. Das heißt, du kannst deinen Bruder, deine Schwester, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder und sogar die Feinde kannst du lieben, ohne innerlich zu heucheln. Sondern dein Herz voller Liebe stimmt mit dem überein, was du sprichst. Da gibt es nicht mehr eine Barriere dazwischen, ne? Weil das Wort Gottes uns davon reinigt, im Gehorsam, das Tun des Wortes Gottes reinigt uns davon. Und diese Bruderliebe, die ungeheuchelt ist, die hat eine super Eigenschaft, die ist beharrlich. So liebt einander beharrlich. Und das heißt, sie gibt nie auf. 1. Korinther 13, die Liebe gibt nie auf. Du liebst deinen Bruder, deine Schwester, dein Umfeld, du liebst sie beharrlich weiter, auch wenn du nichts zurückerhältst. Du bleibst beharrlich in diesen Dingen. Das heißt, deine Liebe, die geht nicht mehr rauf und mal runter, sondern sie ist konstant steigend. Sie ist beharrlich, du stabil. Das heißt, sie ist nicht beeinflussbar von deinen Emotionen, weil unsere Gefühle, die gehen manchmal rauf und manchmal runter. Und dann kommt es aus einem reinen Herzen. So, und wenn wir das jetzt mal aufmalen, um das besser zu verstehen, na gut, ich darf es noch befeuchten, das kann man erkennen. So, das sind wir aufgebaut. Ne? Der Mensch ist Geist, Seele und Leib. So, und wovon Petrus ja spricht, er spricht, eure Seelen müssen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt werden zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das heißt, die Liebe Gottes wurde von Gott ausgegossen hier in unseren Geist. So, und alle Barrieren und die kleinen Pharisäerchen, die befinden sich hier in unserer Seele, in unserem Verstand, unseren Willen und Emotionen. Dort ist das drin. Und das Wort Gottes allein hat die Fähigkeit, im Gehorsam gegen das Wort Gottes, deine Gedanken, deinen Willen und deine Gefühle, deine Emotionen so zu reinigen, dass die Liebe Gottes vom Heiligen Geist ungehindert durch dich hindurchfließen kann zur nächsten Person, zu deinem Gegenüber. Das heißt, das kann man auch wieder, da brauchst du eine ganze Zeit dazu. Ich konzentriere mich heute nochmal nur auf den Verstand. Weil du brauchst ein erneuertes Denken. Und das ist das, was das Wort Gottes schafft. Das Wort Gottes schafft in dir den Sinn Christi, ein erneuertes Denken. Deswegen sagt das Wort Römer 12, werdet täglich erneuert in eurem Denken. Und das schafft nur das Wort Gottes, weil der Teufel auf der anderen Seite durch Gedanken dir sonst was dich schon beeinflusst und dir Gedanken schickt, wenn du sie annimmst, werden sie Zerstörung anrichten, nämlich die Liebe aus deinem Herzen wird entfernen, wie ich das vor uns gesagt habe, im Beispiel, was Jesus genannt hat. Ein Mann sieht eine Frau und dann kommen die Gedanken, oh, die ist doch schick, die ist doch schön, besser wie meine, und es wäre doch schön, mit ihr zusammen zu sein. Das sind die teuflischen Gedanken. So, und in dem Moment musst du dem widerstehen und dann bleiben diese Gedanken außen vor. Nimmst du sie an, hat Satan hier einen Fuß in der Tür und die Liebe Gottes kann nicht mehr in deine Ehe hineinfließen. Ja, nochmal auf dieses Beispiel zurück. So, das heißt, wir brauchen Erneuerung in unserem Denken durch das Wort. Soweit dazu nochmal zwei Bibelstellen, die das auch nochmal verdeutlichen, dass die Wahrheit und die Liebe so untrennbar zusammenhängen, wieder von Paulus, 1. Timotheus 1, Vers 5. Dort beschreibt er, was am Ende rauskommt als Resultat, wenn wir uns durch das Wort Gottes erneuern lassen in unseren Willen, Emotionen, in unserem Denken. Weil dein Bibellesen hat ja, oder das Beschäftigen mit dem Wort Gottes, hat ja von Gott her einen Sinn. Und auch muss ja irgendwas rauskommen am Ende. Und dann schreibt er hier in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes, der Unterweisung aus dem Wort Gottes, das Endziel, was er letzten Endes rauskommen muss, das Produkt, ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und, hör zu, ungeheuchelten Glauben. Das Wort Gottes bewirkt in dir, wenn du in ihm bleibst, dich reinigen lässt durch die Schrift vom Heiligen Geist, das Endziel, das Produkt, was Gott daraus hervorbringen möchte in dir, ist Liebe, Agape, steht da ja. Und so merkst du, dass das Wort Gottes, die Wahrheit, bringt in deiner Seele, in dir und deiner Persönlichkeit die Liebe hervor. Nämlich aus reinem Herzen, guten Gewissen, ungeheuchelten Glauben. Das ist das Werkzeug des liebenden Vaters, wie die Liebe von da nach da kommt. Hier gibt's als Geschenk in dein Geist, sofort bei deiner Wiedergeburt, die Fülle der Liebe, der Agape, gibt's alles in dein Geist. Hast du alles drin? Aber dass sie herausfließt, weil die Liebe hat ja immer die Tendenz, andere zu segnen. Nicht dich selbst, sondern selbstlos ist die Liebe Gottes, anderen zu dienen, sich dem anderen zuzuwenden. Und hier liegen deine Blockaden. Verstand, Wille und Emotionen. Und das ist auch der Grund, warum die Liebe abnimmt, erkaltet oder sogar ganz verschwindet. Und diese Barriere kann nur überwunden werden durch Reinigung der Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit. Das sind alles biblische Grundaussagen, die man einfach mal hören und anwenden darf, ohne dass ich jetzt ins Einzelne nochmal reingehe. Und zum Schluss nochmal die Stelle vom letzten Sonntag, 1. Johannes 2, Vers 4 und 5. Die wirst du jetzt in diesem Zusammenhang viel besser verstehen, wo Johannes sagt, wer sagt, ich habe Gott, den liebenden Vater, erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Das heißt, er beachtet das Wort des liebenden Vaters nicht. Der ist ein Lügner und in einem solchen ist nicht die Wahrheit, die dritte Säule. Wer aber sein Wort hält, Vers 5, 1. Johannes 2, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben. Amen. Jetzt versteht ihr jetzt diese Stelle besser, dass die Vollkommenheit der Liebe hervorkommt durch Gehorsam gegen die Wahrheit. Und somit wird die Liebe auch, wie Paulus sagt in Römer 12, zur Erfüllung des Gesetzes. Weil alle Gebote sind zusammengefasst in dem einen, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ne? So. Und es ist aber nur möglich, wenn die Wahrheit in dir ist und wenn du die Gebote Gottes auch tust. Ansonsten machen wir uns was vor. Und so ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, weil die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Amen. Aber das geht erst, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Manche geben das den Leuten so rein und du musst Schritt für Schritt gehen. Die kann erst in dir die Erfüllung des Gesetzes hervorbringen, die Liebe, wenn deine Seele, dein Verstand, dein Wille und deine Emotionen gereinigt sind im Gehorsam gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Und dann sind wir auch fähig, die zwei Dinge zu tun, weil unsere Herzen dann rein sind von Unaufrichtigkeit und Heuchelei. Und dann können wir auch die zwei Dinge tun, die uns die Bibel beschreibt, nämlich was die Liebe auch wirkt in uns. Nämlich erstens, die Liebe deckt viele Sünden zu. Das heißt, du hast dann in dir eine Fähigkeit, wo du nicht ständig verletzt reagierst oder annimmst, sondern die Liebe ist der höhere Weg, du stehst drüber. Und was Menschen dir antun in jedem Beziehungsumfeld, du kannst Böses zudecken. Das heißt, du hast so eine Fähigkeit in dir, durch die Liebe Gottes deckt vieles zu. Ich gebe dir die Schriftstelle 1. Petrus 4, Vers 8. Wieder unser lieber Petrus. 1. Petrus 4, 8. Die Liebe deckt viele Sünden zu. So. Und das bedeutet aber, dass dein Herz frei ist. Ein reines Herz kann Liebe zudecken. Ein Herz, was noch stark geprägt ist von dem Eigenwillen, von Emotionen, die verletzt sind, rauf und runter und unerneuerten Verstand, ist nicht in der Lage, die Sünden anderer Menschen zuzudecken, weil man macht das dann wieder aus einem äußeren Schein heraus, sagt, ich vergebe dir, ich decke zu, ich rede jetzt nicht drüber. Aber innerlich arbeitet das ganze Ding weiter. Das hat nichts mit Zudecken zu tun. Die Liebe, wenn sie zudeckt, kommt das nicht in deine Emotionen, sondern du kannst von Herzen vergeben. Amen. So, deswegen, wenn du verletzt wird, wenn irgendwas ist, vergib sofort. Ja. Und dann hat die Liebe aber auch noch eine andere Fähigkeit, die gehört zur Wahrhaftigkeit dazu. Die Liebe deckt auf. Und das steht auch im Wort Gottes und das braucht es zur Balance. Das heißt, du kannst nicht alles zudecken, auch wenn es dir selber hilft, deinem Gegenüber hilft das nicht. Weil dann lässt du ihn in seiner Sünde weitergehen und du konfrontierst das nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die werden in Liebe konfrontiert. So wie Jesus die Pharisäer aus Liebe konfrontiert hat. Denkt ihr vielleicht in Matthäus 28, Gott der Vater durch Jesus, hat die Pharisäer dort so scharf kritisiert, weil er sie fertig machen wollte? Nein, das war die Liebe des Vaters, die diese Menschen konfrontiert hat, damit sie Buße tun. Amen. So, und deswegen ist die Liebe Gottes etwas, was konfrontiert und aufdeckt. Und es gibt einen Geist, der versteht nur die Sprache von Konfrontation. Ansonsten tut er sein Übel weiter und es ist dieser Geist von Isebel. Wenn du ihn nicht konfrontierst, hast du ihn im Bett. Wenn du ihn nicht konfrontierst, hast du ihn in deiner Ehe. Wenn du ihn nicht konfrontierst, hast du ihn in deiner Familie. Wenn du ihn nicht konfrontierst, hast du ihn in deiner Gemeinde. Das ist ein Geist, der nur die Sprache wie ein Hund versteht, der Konfrontation. Ansonsten wird er dort bleiben, bis er rausgeworfen wird. Amen. So, und wenn er sich durch Menschen manifestiert, muss er konfrontiert werden. Amen. So. Und das ist Liebe. Ansonsten lässt du den Menschen in dieser Gesellschaft dieser Geister. So, Bibelstelle dazu ist nicht meine Idee, sondern Sprüche 27, Vers 5. Na, wo ist denn mein? Sprüche 27, Vers 5. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht oder heuchelt. Also Liebe, die verheimlicht, die heuchelt, ist in Gottes Augen, Liebe, die nicht konfrontiert, die bestimmten Dinge nicht konfrontiert, ist auch in keulen Augen Gottes. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, die Dinge ans Licht bringt, aus Liebe, als Liebe, die verheuchelt und verheimlicht. Es gibt Dinge, die müssen zugedeckt werden, und es sind Dinge, die aufgedeckt werden. Und was muss aufgedeckt werden? Auf jeden Fall das, was die Einheit zerstört. Was die Einheit in deiner Ehe zerstört, die Einheit in deiner Familie zerstört und die Einheit in der Gemeinde zerstört, die Einheit im Beziehungsumfeld zerstört, deiner Verwandtschaft. Das muss konfrontiert werden. Solange du das nicht konfrontierst, lässt du dem Teufel freien Raum. Und das ist eine falsche Liebe. Wie das dann auch in Sprüche 28, 23 steht. Sprüche 28, Vers 23, wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden, als derjenige, der mit der Zunge speichelt. So, und das ist Liebe, die in der Wahrheit gegründet ist. Und dann lassen wir Jesus selbst noch zu Wort kommen. Matthäus 18, 15 bis 17. Dort zitiere ich bloß die Stelle, Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Dort sagt Jesus, wenn dein Bruder an dir sündigt, dann sag es allen um dich herum. Nee, dann erzähl es deinem besten Freund. Nee, wenn dein Bruder an dir sündigt oder deine Schwester, dann gehe hin zu ihm. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Zurechtweisung im zwischenmenschlichen Bereich ist nicht, dass du das allen möglichen Leuten erzählst, denn dann bist du schon aus der Liebe wieder rausgefallen, weit weg, und machst dich zum Werkzeug dieses Geistes, sondern dann gehst du hin und konfrontierst ihn eins zu eins. Dann sagt Jesus, wenn er dann nicht hört, nimm dir noch 2, 3 Zeugen mit. Das ist gut. Die das unparteiisch, das ist die nächste Stufe, die das unparteiisch mit verfolgen und für eine Lösung sorgen. Wenn er aber auch auf die nicht hört, dann bring mit diesen Zeugen das vor die ganze Gemeinde. Und wenn er aber auf die ganze Gemeinde nicht hören will, dann schließe ihn aus und er sei dir wie ein Heide und ein Zöllner. Heiden und Zöllner sollen wir auch lieben, ne? Aber er ist kein Bruder mehr in diesem Sinne. Das sind die 3 Schritte von Gemeindezucht, die Jesus hier ganz deutlich bringt. Wieder ein spezielles Thema für sich. Aber erst 1:1, dann so funktioniert biblische Zurechtweisung in Liebe, wenn das nichts bringt, mit Zeugen, und dann erst vor die Versammlung. Gottes Agape-Liebe wird einzig und allein sichtbar am Kreuz von Jesus. Dort zeigt Gott und Jesus ihre Hingabe, Opfer und die Wahrheit. Jesus gab sich für seine Braut, er bezahlte durch sein Opfer den Preis, und Jesus selbst, dein Bräutigam, ist die Wahrheit, wie er selbst gesagt hat. Und das Resultat davon ist Einheit. Man kann das auch so formulieren: Hingabe plus Opfer plus Wahrhaftigkeit ist gleich Einheit. Amen. Und so kommen wir mal zu dem nächsten, wo wir das mal praktisch werden lassen, in der Ehe. Ja? Wir nehmen mal diesen linken hier, der ist schon zuerst da, weil der Mann wurde ja vor der Frau geschaffen, also ist er schon bei ihr hier vorne an der Tafel. Das ist mal der Mann. Und da hüben mal die Frau hin. Sie hat auch einen Geist, Seele, einen Leib. Sie hat einen Verstand, richtig gut, einen Willen. Und sie hat auch auf jeden Fall Emotionen. So. Und wir reden jetzt mal über die Einheit im praktischen Bereich, über Mann und Frau in der Ehe. Und wie ich schon angedeutet habe, diese drei Grundbausteine kannst du auf jedes Beziehungsfeld anwenden. So, und wenn du verheiratet bist, dann wende das zuerst auf deine Ehebeziehung an. Hingabe, Opfer, Wahrhaftigkeit. So, das heißt Einheit. Einheit in der Ehe. Durch das Kreuz, ja. Und das Vorbild ist Christus und die Gemeinde. Jesus und die Gemeinde ist immer unser Vorbild, wie wir als Mann und Frau in eine vollkommene Einheit hineinkommen. So, und ich hatte gesagt, wird nur möglich durch das Kreuz. Durch das Kreuz von Jesus kam die Einheit zwischen Gott, dem Vater, durch seine Hingabe, sein Opfer und Wahrhaftigkeit zu uns Menschen. Und nur durch das Kreuz kommt die Einheit zwischen Mann und Frau. Amen. Durch Hingabe, Opfer und Wahrhaftigkeit ist gleich Einheit. So, und eine Bibelstelle dazu. Ist Galater 2,20. So, die betrifft deine Beziehung zu Jesus, aber genauso deine Beziehung zu deiner Frau und die Beziehung der Frau, hier fällt es F, zu ihrem Mann. Und wenn du dieses Geheimnis von Galater 2,20, weil das ist diese Schriftstelle, wo du diese Grundbausteine von Hingabe, Opfer und Liebe und Wahrheit drin hast, anwendest in deiner Beziehung, dann nimmt die Liebe zu. Und dort schreibt Paulus Galater 2,20, ich, hier drin, ne, in der Seele, mein Eigenwillen, ist mit Christus gekreuzigt. So lebt nicht mehr mein Eigenwillen, sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt noch lebe auf dieser Erde, lebe ich in Einheit, füge ich hinzu, mit Christus, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich geopfert hingegeben hat, steht dort, der mich liebt und sich selbst für mich gegeben hat. So, das heißt, mein Leben als Christ besteht jetzt darin, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich hingegeben hat, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und deswegen ist die erste Voraussetzung, sehe ich das hier unten, wird es jetzt ein bisschen kleiner, aber ja. Da haben wir wieder Geist, Seele, Leib, Verstand, Wille, Emotionen. Und das wäre jetzt die Ehe. Ne? So. Weil das Ziel der Liebe Gottes ist ja immer Einheit. Ja, ihr wisst schon, was es geht. Ne? So, und diese Einheit steht in Epheser 5. 31. Ich hätte es vorher mal üben, die Proportionen. Hier. So, und da kommen wir zu diesem Text, Epheser 5, wo Paulus über die Einheit in der Ehe spricht. Und dann sagt er im Vers 31, deshalb wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wie gesagt, nochmal vom Grundtext her, ein Mann wird seine Vater und Mutter verlassen, weil Vater und Mutter, die Generation davor, ne? Das wird auch bei dieser Blutsehenreinigung, das wird das ganz vorrangig mit behandelt. Weil, nur mal als Einschub, wenn du es noch nicht gemacht hast, bei jedem, die sich verheiraten wollen, machen wir das. Und jetzt bei allen, die zur Seelsorge waren, wieder. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, mach das, bitte. Weil jeder Mann und Frau haben ja auch Mann, Vater und Mutter. Und so wie die Eltern die Ehe gelebt haben, kriegt ein Kind vom ersten Tag eine Prägung bis zum Tag, wenn sie selber Vater und Mutter verlassen und heiraten. So, das heißt, die Prägung, die du von deinen Eltern als Ehe mitbekommst, muss gereinigt werden von den Sünden und Flüchen der Eltern und der Vorfahren. Sonst lebst du dasselbe Muster wieder, bringst du das in deine Ehe rein. Und erst dann ist Mann und Frau frei, eine eigenständige Beziehung als neues Einheitsgeschöpf Gottes zu werden, wenn Frau und Mann frei sind von der Prägung, der negativen Prägung der Eltern, wie sie ihre Ehe gelebt haben. Amen. So, das haben wir bei unseren Kindern nicht selber gemacht, haben bei anderen machen lassen. So, das heißt, wir haben auch gute und schlechte Sachen. So, und es ist wichtig, dass man frei wird von dieser Prägung. Ansonsten hast du dort die Problematik schon mit in deiner eigenen Beziehung drin. So, der nächste Punkt ist, beide in eine Einheit zu bringen, aneinander zu kleben, steht hier, an seiner Frau anhängen, mit Lebstoff miteinander verbunden, ist eigentlich ursprünglich die Bedeutung. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Das heißt, das ist Gottes Sinn und Berufung für eine Ehe, für Mann und Frau, wie Christus und die Gemeinde eins sind, dass Mann und Frau eins werden, und zwar zu einer vollkommen deckungsgleichen Einheit. Bei Hochzeiten lese ich manchmal diese, fand ich gut, so eine erweiterte Neuübersetzung, die besagt, die zwei werden zu einer vollkommen neuen Einheit zusammengefügt und dann anhängen und dann zusammenkleben. So, und deswegen braucht es das Kreuz, um dort zusammenzuwachsen. Und die Grundvoraussetzung sind, dass beide im Geist eins sind. Die Einheit im Geist ist immer die Nummer eins. No? Hier geht es los. Wenn du im Geist nicht eins bist, deswegen sagt Paulus, zieht nicht am gemeinsamen Joch mit einem Ungläubigen. Das heißt, hier muss Christus wohnen und hier muss Christus wohnen. Und sie müssen auch in den Grundlagen des Wortes Gottes übereinstimmen, die vier Grundlagen. Ansonsten gibt es Problematik hier und in der Familie. So, Einheit Nummer eins im Geist. So, und wenn das nicht gegeben ist, kann man keinen Segen dazu geben, weil dann kommt das nicht zustande und es kommt nicht zu dieser Berufung, die Gott auf beide gelegt hat. Ich rede jetzt nicht über Partnerwahl, sondern ich rede, sind sie Grundvoraussetzungen. Und es ist wichtig, in diesem Sinn, wenn du, ihr seid ja in Christus, ne, ihr habt Jesus im Herz, und wenn ihr zu dieser Einheit zusammen, immer stärker zusammenwachst, wachsen wollt, heißt das zusammen beten. Ehepaare zusammen beten. Jeden Tag. Und wenn es 5 Minuten sind. Austausch auch über geistliche Dinge, nicht nur über Arbeit und alles drumherum, auch über geistliche Dinge, jeden Tag wenigstens 10 Minuten zusammen beten. Und die 10 Minuten kann man sich einrichten und es kann dann auch mehr werden. Nicht nur mit den Kindern ist auch gut, das ist auch wichtig, aber als Ehepaar. Und damit verstärkst du die geistliche Einheit und da liegt die Quelle deiner Ehe, deiner Stärke, weil das Leben kommt immer vom Geist. Amen. So. Und wenn das gegeben ist, hast du eigentlich hier die Fähigkeit oder von Gott gegeben die Kraft, dann auch in den anderen Bereichen der Seele, im Denken, im Wollen und in Emotionen zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Und das geht über Kommunikation. Man muss viel miteinander sprechen, um in Einheit zu kommen. Dinge, die nicht klar sind, müssen angesprochen werden. Deswegen ist Wahrhaftigkeit, Wahrheit ein Grundbaustein der Liebe. Man muss über alles reden. Ansonsten gibt es Missverständnisse, ungeklärte Dinge und dort hat Satan im Gedanken einen Raum. Sprich alles an, in sachlicher Art und Weise. Aber sprich alles an. Sprich alles an. Da bin ich gesegnet mit einer Frau, die Dinge auch anspricht und ich auch manche. So. Und dann, ich habe nicht so viel bei anzusprechen. Und dann, also ich meine Dinge, die mich stören. So, und dann kommen wir in Übereinstimmung, indem wir diese Dinge ausdiskutieren und aussprechen. So, und dann gibt es eine Lösung und dann geht es weiter. Und so sind wir über die Jahre in so eine Einheit gekommen, dass ich manchmal Dinge denke, die sie ausspricht und das andersrum genauso. So. Und wir hatten uns von Anfang an unsere Ehe zum Ziel gesetzt, alles gemeinsam zu machen. So. Es gibt eigentlich fast nichts, was wir unabhängig voneinander machen. So. Und diesen Grundsatz haben wir uns schon von Anfang an gesetzt. Auch Unternehmungen, Hobbys und so weiter. Wir haben immer, und sie hat sich mir angepasst, ich habe mich ihr angepasst. So. Sind wir immer an eine wunderbare Einheit gegangen und das ist gut. Ansonsten lebst du dich auseinander. Und dort muss das Kreuz schon wirken. Weil echte Ehe funktioniert, wenn der Mann sich der Frau hingibt, Nummer eins, zwei, Opfer bringt und drittens wahrhaftig ist. Die Frau, um in eine göttliche Einheit der Ehe hineinzukommen, muss ich dem Mann hingeben, wie die Gemeinde an Christus, Opfer bringen und wahrhaftig sein. Alles ansprechen. Weil bei einer Frau geht viel mehr am Herzen vor. Männer sind mehr so geradlinig, deswegen braucht eine Frau auch viel Gespräch. Und es braucht diese Kommunikation. Ja? Und du musst sie auch geben. Dieses Opfer, was beide bringen müssen, ist dieses, was Christus von uns verlangt, nämlich nicht mehr lebe ich. Du musst dein Eigenleben als Mann vollkommen aufgeben und in deiner Frau aufgehen, in dieser Einheit. Du musst dein Eigenleben als Frau vollkommen aufgeben, um in diese Einheit mit deinem Ehemann hineinzukommen. Wie Christus und die Gemeinde. Wenn du dich weigerst, dieses Opfer zu bringen, klemmt's in dieser Hinsicht. Über das Dritte, ich rede jetzt über diesen seelischen Bereich. Über das Dritte, über das Leibliche ist jetzt nicht der Raum und nicht die Gelegenheit. Das ist ein anderes Thema, aber das ist erst das Dritte. Nur ein Satz dazu, wenn es hier und hier keine Einheit gibt, gibt es auch hier keine Einheit. Bloß so als Punkt dazu. Hingabe, Opfer, Wahrhaftigkeit. Ich nehme jetzt noch zwei Sachen raus, die Paulus jetzt explizit anspricht, einmal für die Frauen und für die Männer. Und das sagt er hier im Vers 22, um in diese Einheit zu kommen, ihr Frauen, er beginnt mit den Frauen hier, Ladies first, ja, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Also er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, um in eine Einheit zu kommen. Und hier steht den eigenen Männern. Das heißt, Frauen sollen sich nicht allen möglichen Männern unterordnen. Das ist nicht die Aussage, das ist falsch. Hier steht den eigenen Mann unterordnen in allen. Amen. So. Und damit könnte man eigentlich das Thema beenden, oder? Da hätte man eigentlich zu Ehe alles gesagt. Da wäre die Einheit ja schon, der Mann kommt ihr entgegen, gibt's schon. Und die Frau ordnet sich unter in allen Dingen und schon hast du die perfekte Ehe, oder? Aber der Paulus, der hat über den Mann noch viel mehr zu sorgen. Deswegen fängt er bei der Frau an, macht es ziemlich kurz. Er sagt, die Frau gebe sich dem Mann, Unterordnung bedeutet, dem Mann sich hingeben, Opfer zu bringen, den Eigenwillen zurückzustecken, sich dem Mann unterzuordnen und in Wahrhaftigkeit zu leben. Was heißt Wahrhaftigkeit? Eine Frau, die sich am Mann laut der Schrift, wie Gott es auch möchte, in einer gesunden Ehebeziehung unterordnet in allen, ist eine Frau, die verzichtet auf die drei Kräfte der Seele. Oder zumindest auf zwei, die im seelischen Bereich so stark angelegt sind. Und das ist Manipulation und Kontrolle. Deswegen Wahrhaftigkeit. Nichts vorheucheln, nicht von hinten rum. Frauen neigen tendieren echt dazu, von hinten rum so ihren Willen durchzudrücken. Und ihren Willen durchzudrücken. Echte Unterordnung bedeutet, ich als Frau bin frei von Manipulation. Ich versuche meinen Mann nicht in Dinge rein zu manipulieren, wie ich es will. Das nennt die Bibel Hexerei, Zauberei. Und da steht eine Macht dahinter. Und die hat in der Ehe keinen Raum. Amen. Also in der Hinsicht bin ich sehr gesegnet, muss ich sagen. Ich wollte immer eine Frau, die mich nicht manipuliert und ohne irgendwie steuert in was rein. Und ich kann echt sagen, nach knapp 35 Ehejahren, also sie hat mich nie manipuliert. Also ich kann mich in den Sinn, wir haben die Dinge angesprochen, aber nie manipuliert, weil ich auf Manipulation sehr allergisch reagiere. Also da geht's hoch. Also und da bin ich sehr gesegnet, dass sie die Dinge immer angesprochen hat, immer in Wahrhaftigkeit. Das war eigentlich so ein Kriterium, das ich hatte mit 16. Ich wollte eine wahrhaftige Frau, die ernsthaft in sich drin ist. Und das ist immer in der Schule begegnet, immer einer vorbeigelaufen. Ich habe sie immer angeschaut, ich dachte, Mensch, das wurde immer klarer für mich. Sie hat es gar nicht mitgekriegt. Und dann war ich ein sehr schüchterner Typ damals. Und der Herr hat echt mich total verwandelt, eine Gnade gegeben, dass ich einen Brief, gut, das erste Date ist er nicht eingegangen, das war zu abenteuerlich. Ich habe es nämlich mit einer Zeichnung eingeladen an meinen Lieblingsort in den Wald. Habe ja das detailliert aufgemalt, wo ich warte, weil ich mich nicht getraut habe, persönlich mit mir anzusprechen. Ich weiß, hast du das doch, das Ding? Oh. Ah, das bleibt unter uns da. Nee. Das geben wir unseren Enkeln mal, wenn sie so weit sind. Hä, hey, Jonas? So. Und ich habe nur dort gewartet und gewartet, da kam niemand. Aber dann hat der Herr mir so einen Frieden, ich hatte so einen inneren Frieden, habe ich nochmal ein Schriftstück verfasst. Und dann bin ich, habe echt geklingelt und sie kam runter und hat das, Ingrid, ja. Und ich war voller Frieden, weil das war echt vom Geist damals. Und habe ja das überreicht und ich war mir vollkommen sicher, das ist er. Ne? Obwohl wir es noch gar nicht erkannten. Aber ich hatte einen inneren Frieden. Ja, also sie kannte mich gar nicht. Aber sie hat dann erkannt, dass ich Otto-Richtige bin, bis zum heute. Ja, und so hat das ganze Ding angefangen. Und dann haben wir uns immer getroffen. Und dann waren wir dadurch an den Lieblingsplätzen im Wald, im Winter. Das Problem war, wir durften nicht in die Wohnung rein, weil wir noch zu jung waren. Gab es eine heftige Winter. Ne? Da waren wir draußen, da habe ich im Wald Lagerfeuer gemacht, dass wir nicht gefroren haben. Aber wir hatten eine super Zeit von Kommunikation. Wir haben so viel gesprochen und wir waren sofort, das hat sich so angebahnt. Und wir haben gemerkt, das ist vom Herrn. Und das ja, war beabenteuerlich, aber es war vom Herrn. Und seitdem arbeiten wir an dieser, von Anfang an haben wir uns alles immer gesagt. Ja. So, also wie gesagt, ich habe das gekriegt, was ich wollte, eine ernsthafte Frau, die kann ja lachen, ne? Also, aber eine, wo man über ernste, tiefe Dinge reden kann und wo man nicht die Gefahr hat, die aufrichtig ist, das waren so ein paar wichtige Kriterien vom inneren Menschen her. Und wo man weiß, woran man ist, wisst ihr? Wo man nicht von hinten rum so, na, kannst, na, weißt dem Herrn. Das ist eine Unterordnung in Wahrhaftigkeit, Verzicht auf Manipulation und Kontrolle. Das war eher bei mir, wo ich das dritte, der dritte Bereich ist ja von diesen, ne, Manipulation, Einstellung, Kontrolle, der dritte Bereich ist ja Beherrschen, also wo man seinen Willen als Mann durchdrückt. Also ich habe mein Hauptsein sehr ernst genommen, in dem Sinn. Und die Hauptentscheidung haben wir schon gemeinsam, aber ich habe immer das letzte Wort gehabt. Und ich sage, so machen wir es. Und wenn ich mich zurück entsinne, die überwiegenden Entscheidungen habe ich alle getroffen und habe erwartet, dass alle vier Mädels in die Richtung gehen, die ich vorgebe. Und ja, vier, dann die drei Frauen und dann die drei Mädels noch dazu. Und das war mein Lernpunkt. Ich musste lernen, auf die anderen einzugehen, weil ich immer dachte, was ich jetzt vorgeplant habe an Unternehmung. Ich hab im Prinzip alle Unternehmungen geplant, alle Urlaube, bis in Urlaub hat sie geplant. Das war unsere Silberhochzeit. Und die Silberhochzeitsreise, weil ich da nichts Passendes gefunden habe. Ich dachte, super, preis dem Herrn, es war eine gute Zeit. Aber alle anderen Unternehmen und nochmal eine andere Sache als die geplant. Da hatte ich auch einen Familienausflug. Da habe ich aber abgeblockt, weil er mir zu teuer war. Aber da hat man die ganze erweiterte Freundschaft mit eingeladen. Also es war teuer, aber super gut. Da hatte ich eine Weile damit klarzukommen. Aber sonst habe ich wirklich alles selber geplant. Und das war aber auch gut, ne? Ja. Aber das ist mir echt schwer gefallen, wirklich auf die Wünsche da einzugehen, dass so jemand mal was anderes möchte, wie ich das so für gut befunden habe. Ja, also ja, da bin ich immer noch am Lernen. Gut. Ja, mehr erzähle ich jetzt nicht von uns. Also, aber ah, gut, einen Satz sage ich noch. Weil du wolltest immer, dass das mal in der Gemeinde bekannt wird, ne? Also das mache ich lieber selbst. Wenn ich wieder mal so zielstrebig unterwegs war und sagt, so geht's lang, ne? Und da hat sie gemeint, wenn die in der Gemeinde wüssten, wie du tatsächlich bist zu Hause, ne? In der Gemeinde bist du so lieb und fromm und immer so. Also keine Heuchelei, sondern ich liebe euch wirklich. In der Gemeinde muss man auch mal so, ne, Richtung vorgehen. aber nur habe ich es gesagt, okay? Ah, Halleluja. Gut. Also, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern und als dem Herrn. Der nächste Vers ist auch super. Denn der Herr, der Mann ist das Haupt der Frau. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. So, und dann hört man alles auf, was die Frauen betrifft. Also eine Frau zeigt ihre Liebe durch Hingabe, Opfer und Wahrhaftigkeit, durch Unterordnung. Sie ordnet sich ihren Mann unter. So, und jetzt geht's auch für die Männer weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. So, also um in diese Einheit durch das Kreuz hineingekommen, in die vollkommene Einheit, die Frau, die sich unterordne ihren Mann in allen und der Mann, so seine Frau, Agabe lieben. Steht wirklich Agabe auch. So seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde und sich selbst für sie hingegeben hat. Ne? Es ist für einen Mann, dass er sich seiner Frau hingibt, dass er Opfer bringt, von seinen eigenen Willen absteht und dass er auch wahrhaftig alles anspricht, dass er auch in dieser Wahrhaftigkeit lebt. So, und wenn wir das betrachtet haben von der Agape-Liebe, wie die funktioniert, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ist der Mann immer in der Verantwortung, den ersten Schritt zu gehen. Dass man noch als Abschluss, dann werden wir die Sache erstmal beenden an diesem Punkt. Der Mann als Haupt hat die Verantwortung, seine Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde. Das heißt, Christus hat uns zuerst geliebt. So. Und damit die Liebe in deiner Ehe fließt und damit diese Ehe wächst, Liebe in der Ehe wächst, ist der Mann immer zuerst verantwortlich. Wie Christus die Gemeinde zuerst geliebt hat, sich für sie hingegeben hat. Amen. Und das bedeutet Haupt sein. Haupt zuerst lieben. Wie Christus die Gemeinde in allen Dingen. Amen. Dass er der Frau die Annahme, die Bestätigung gibt, die Kommunikation, die sie braucht, denn er ist keine Arbeitsgemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft von Liebe. Und daraus kommt die Frucht. Amen. Und das ist auch die Liebe, die Agape, die Ehe erfüllt, ist auch die Kraft in einer Ehe. Und es bringt Segen in die ganze Familie. Die anderen drei Punkte machen wir für den Mann, betrifft es viel mehr. Machen wir dann das nächste Mal. Aber ich denke, wenn wir als Männer erstmal an diesem Punkt arbeiten, die Frauen an der Unterordnung, ja, und in allen Dingen Hingabe und Opfer und Wahrhaftigkeit, und die Männer an der Liebe zur Frau und dieser Hingabe und ebenso die Wahrhaftigkeit, dann sind wir schon auf einem guten Weg, und dann für die Männer fügen wir dann das nächste Mal noch ein paar Punkte hinzu. Da erwartet die Schrift noch etwas mehr. Und wie gesagt, beherzigt das, Gott möchte die Gemeinde und er in eine Einheit bringen und genauso Mann und Frau in eine Einheit, sodass eine christliche Ehe Christus und die Gemeinde repräsentiert. Und merkt euch Galater 2,20, das ist der Punkt, wo das immer wieder funktioniert. Das hat der Heilige Geist mir unmittelbar nach der Geistestaufe 1988, war es eines der ersten prophetischen Eindrücke, die ich hatte, weil nach der Geistestaufe nimmt es ja enorm zu, wo der Heilige Geist mir das gesagt hat. Deine Ehe läuft gut und die Liebe nimmt zu, wenn du diese Stelle beherzigst, nämlich sich selbst zu sterben, um mit der Frau eins zu werden. Amen. Und das beste Erbe, was wir unseren Kindern mitgeben können, sind nicht materielle Dinge, die sind gut, aber die vergehen. Die sind nur für diese Erde bestimmt. Das beste Erbe, was du deinen Kindern mitgeben kannst, ist eine Ehebeziehung in Einheit. Diese Prägung gibst du mit und eine gereinigte Vorfahrenlinie. Frei, wo du selbst diese Dinge bearbeitest, dass von hier an ein Cut gemacht wird, wo Sünden und Flüchen der Vorfahren durch das Blut von Jesus geschnitten, gereinigt und gebrochen sind, sodass nichts in deine Ehebeziehung und nichts in die deiner Kinder hinein kann, sodass der Segen fließen kann. Das sind die zwei Dinge, was du als bestes Erbe, wenn du verheiratet bist, deinen Kindern mitgeben kannst. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir, du bist so gut. Wir danken dir, dass du voller Liebe bist, Vater, dass du dich hingegeben hast in Christus, dass du ein Opfer gebracht hast und dass du absolut Licht und wahrhaftig bist. Und ich bete, Herr, dass du diese Grundbausteine deiner Agape-Liebe in uns tiefst ins Herz hineinpflanzt. nämlich deine Hingabe, deine Opferbereitschaft und deine Wahrhaftigkeit. Ich bete, dass du uns frei machst von jeder Form von Heuchelei. Und ich bete, Herr, dass du auch die, die verheiratet sind, die Ehen in eine Christus-Gemeindebeziehung hineinbringst, damit wir dir alle Ehre machen und dass du verherrlicht wirst in und durch unsere Ehenfamilien. Und ich erkläre nochmal alle Mächte der Finsternis, die dort Zugang finden wollen, weisen wir zurück in Jesu Namen. Und wir beten, dass ein Schutzraum in jeder Ehe, jeder Familie hier ist. Und dass wir in deiner Liebe wachsen, gemeinsam zu dir hin. Dass wir wahrhaftig sind in der Liebe und gemeinsam wachsen zu dem, der das Haupt ist. Amen.